Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe uns den Propheten Haggai mitgebracht. Und das ist ein Prophet des Neuanfangs. Ein Prophet, der mitten hineinspricht ins Leben, zusammen mit seinem Kompagnon, mit Sachaja. Und dieser Prophet bietet richtig herausfordernde, praxisorientierte Botschaften, heute aktuelle Botschaften. Und Gott hat ihn damals gebraucht, richtig erfolgreich gebraucht, um viele Menschen zum geistlichen Neuanfang zu bewegen. Und ich denke, ich habe das jetzt vor Becham aufgeschrieben, dass vieles nach Neuanfang, nach Erneuerung ruft. Das gilt auch für Bruchköbel und ich denke weit darüber hinaus. Wir können die Botschaft also getrost für unsere Zeit hören. Wir hatten ja vor kurzem Reformation mit Martin Luther gefeiert in 2017. Und in der Tat, Ulrich, vor 500 Jahren ging es um Reformation, nicht um Reformen. Reformen gibt es ganz viele. Richtige Reformation ist Mangelware. Denn diese Reformation kostet tatsächlich was. Das ist eben nicht populär. Lutherjahr ist natürlich längst Geschichte, aber von Reformation, von richtiger Veränderung, dürfen wir nicht aufhören zu reden. Denn die Kirche und der Glauben müssen beständig erneuert werden. Lateinisch vielleicht nicht unbekannt, Ecclesia semper reformanda est. Nicht unbedingt im Original von Luther, aber sie entspricht ganz der Haltung, die Luther entsprechend ausgestrahlt hat, die in ihm drin war. Die erste seiner 95 Thesen, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, vor über 500 Jahren an der Kirchentür zu Wittenberg, lautet eigentlich immer noch, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Das ist die erste These. Und damit sagt Luther, was Reformation ist, Buße als Lebensstil. Passt ganz gut zu dem, was Ulrich gesagt hat, ne? Zurückkehren auf diesen Weg, diesen einen Weg zusammen und durch und hin zu Jesus Christus. Das ist ein Prozess für uns, um den wir als Christen nicht herumkommen. Natürlich dürfen wir das auch unserem Land wünschen, wir dürfen das unseren Gemeinden wünschen, aber zunächst mal beginnt es bei uns, bei jedem Einzelnen von uns. Und davon muss ich in der Gemeinde fortsetzen. In der Informatik spricht man von einem Reset, wenn ein Betriebssystem neu gestartet werden muss. Beim Neustart werden die Werkseinstellungen, die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt. Ich habe das auch schon mal gemacht bei meinem PC. Mit fachkundiger Hilfe. Reformation ist so ein bisschen wie so ein Reset. Eine Rückkehr zum Alten, zum Ursprünglichen. Wir können auch alternativ Erweckung verwenden. Erwecken kann ich ja nur das, was vorhanden ist. Wir reden also von uns Christen. Und gerade in Bessigheim, also hier direkt um die Ecke, wo mit Pfarrer Wittekind ja tatsächlich diese Erweckung stattgefunden hat, wo die greifbar und sichtbar war, in diesem kleinen Ort, wo die Gemeinschaftsbewegung hier in Hessen entstanden ist. Man muss natürlich nicht gleich die ganze Hardware austauschen, um im Bild zu bleiben. Die Software braucht regelmäßig ein Update oder ein Reset. Oder geistlich gesprochen, wir sollten als Christen in der beständigen Rückkehr zur Schrift, zu Gottes Wort und zum Vorbild Jesus erneuert und geheiligt werden. Und dabei immer mehr uns Christus annähern. Sagen ja manche, ach, denkt ja nur an euch, dreht euch nur um uns. Und das dient natürlich zu Ehren Gottes. Aber es ist auch der Königsweg der Mission. Denn diese erneuerten, auf Gott ausgerichteten Christen oder auf Christus allein ausgerichteten Christen, die sind auch der Schlüssel der Erneuerung des Umfelds. Nur diese Christen, gestärkt durch Gottes Wort und geleitet durch seinen Geist, können ihr Umfeld wirklich verändern. Und Gott will, dass diese Christen durch uns unser Glaubensleben zu einer guten Nachricht für die Welt wird. Also für uns ganz praktisch, für allen, denen wir begegnen, die selbst so dringende Erneuerung benötigen. Das gestern so ein bisschen praktisch erlebt. Unsere Nachbarin ist mir begegnet, ist mir sogar mehrmals begegnet, gestern und vorgestern. Wir hatten schon einen Streit mit ihr wegen einigen Grenzangelegenheiten am Grundstück bezüglich unseres Häuschen. Und ich konnte ihr mit der Freundlichkeit, mit der Liebe begegnen, wie ich mich selbst gar nicht kenne. Also ich war eigentlich freundlicher, als ich normalerweise bin, ja, weil Christus das in mir bewirkt hat. Ich musste da gar nicht dran denken, ich war es automatisch so. Ich war selber ganz überrascht, als ich das nachher nochmal reflektiert habe. Und das bin ich, das ist Christus in mir. Von Natur aus wäre ich eher nachtragend, Rechtsstreit, lange Diskussionen und so weiter. Aber Gott verändert das, Gott verändert das, das verändert automatisch die Umgebung. Und natürlich war sie auch freundlich, es war kein schwieriges Gespräch, es war ein angenehmes Gespräch, es war positiv von der, von dem, was wir besprochen haben. Und das ist diese Auswirkung nach außen. Das ist das, was Gott einfach macht durch die Veränderung, die in mir stattgefunden hat, ja? Ohne dass ich irgendwas reflektiert hätte. Ja? Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem, Gott erneuert uns und Gott macht uns drin und Gott sendet uns in die Welt hinein. Nein, Gott sendet uns als erneuerte Menschen in diese Welt hinein. Deswegen brauchen wir das so sehr. Und dann wirkt das auch entsprechend in dieser Welt. Darum geht es heute. Und deswegen wollen wir genau hinhören, was uns dieser Haggai entsprechend zu sagen hat. Und auch Corona, wenn wir es öfter schon vorkommen, ist nicht die größte Herausforderung von uns. Die größte Herausforderung ist mit Christus im Leben, Sterben, in jeder Phase zusammenzuleben, auf ihn zu hören und ihm immer ähnlicher zu werden und so unsere Umgebung zu prägen. Corona wird nicht unsere Welt bestimmen. Corona wird doch nicht das Ende sein, nicht der Anfang sein. Ist jetzt eine Phase, wie lange auch immer sie dauern wird. Und vielleicht kommen auch neue Coronas mit anderen Namen und anderen Bedrohungen. Die Bibel spricht ja davon. Aber das ist nicht unsere größte Herausforderung, sondern die Herausforderung ist, mit Christus zu leben, ihm ähnlicher zu werden, in sein Reich zu kommen. Jetzt schauen wir mal gemeinsam, was er zu sagen hat und beten noch kurz vorher. Danke, Herr, für dein gutes Wort. Danke, dass es hineinspricht mitten in unsere Gegenwart. Danke, dass du deinen Propheten benutzt, nicht nur für das Volk damals, sondern auch für uns heute. Schenk, dass es uns gelingt, gemeinsam dein Wort aufzuschließen, darauf zu hören und uns davon prägen zu lassen. Benutze mich jetzt dazu. Amen. Haggai, relativ weit hinten bei den Propheten, einer von den drei nachexilischen Propheten. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem hohen Priester. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet doch euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn und einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf euren Weg. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Also das Haus, das ist den Tempel. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem Ohr ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn, über den Wein, über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag in der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Joshua, Sohn des Josadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Volkes. Und sie kamen, um sich an die Arbeit des Haus des Herrn, der Herrscher, zu machen. Am 24. des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Ich weiß, lange Ermahnung. Aber ihr habt es hoffentlich am Ende gehört. Es hat sich total gelohnt. Also ganz kurz nochmal. Er hat gesagt, es hat überhaupt nichts funktioniert. Es hat überhaupt nicht geklappt. Alles, was er gemacht hat, weil ihr seid zuerst vor euer eigenes Haus unterwegs gewesen und das Haus des Tempels, das liegt verödet da. Ja? Ihr habt schöne getafelte Häuser, habt ihr euch gemacht, aber meinen Tempel habt ihr entsprechend nicht weitergebaut. Und jetzt guckt doch mal, ob sich das nicht ändert, wenn er wieder auf mich hört. Und die Faszination der Botschaft war, das Volk, der geistliche Leiter und der weltliche Leiter, alle haben auf Haggai und auch auf Zacharia gehört und haben sich davon erwecken lassen und haben Gott gefürchtet und das tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt und auch das Haus dann gebaut. das so etwas verkürzt, die Botschaft hier dieses längeren Bibeltextes, das er in einigen Bildern hier noch ausmalt, mit der Kleidung, die nicht wärmt, und Lohn, der in durchlöcherten Beutel ist und so weiter. Das ist schon die Hauptbotschaft. Okay. Gut. Es geschah das Wort des Herrn. Immer wieder finden wir diese Formel bei den Propheten. Das Reden Gottes muss ich akustisch wahrnehmen. Und es muss zur Erfahrung werden. Das ist hier das ganz Entscheidende. Und wenn Gott redet, geschieht tatsächlich was. Ja. Wir kennen das von der Schöpfung an. Ne? Gott redet und es passiert was. Und auch im Heilswirken. Wirkung geschieht dort, wo wir uns Gottes Wort aussetzen. Und wo sein Wort an uns das bewirkt, wozu es gegeben ist. Erneuerung und Neuschöpfung. Hochinteressant, hier wird genau gesagt, wann der Zeitpunkt ist. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am 6. Monat, am 1. Tag. Ganz genaues Datum. 29. August 520 vor Christus. Interessant. Gott redet genau hinein in Raum und Zeit. Dieser ewige Gott, mit man genau festmachen, lokalisieren und datieren kann. Und Orte und Daten sind von geistlicher Bedeutung. Das gibt es manchmal auch ganz genaue Angaben, wie jetzt in der Weihnachtsgeschichte, wo wir das auch kennen und uns jährlich vorlesen. Gibt natürlich auch in der neueren Geschichte welche. Wenn wir mal an Luther denken, an den 31. Oktober 1517, das haben wir entsprechend auch gefeiert. Vielleicht wichtiger noch der 18. April 1521, der Reichstag zu Worms. Im Luther-Film immer sehr gut dargestellt. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Luther widerrief seine Schriften nicht, riskierte sein Leben und die evangelische Bewegung ging entsprechend weiter. Auch wir dürfen uns fragen, an welchen Orten und Zeiten sich Gottes Wirken in unserem eigenen Leben festgemacht hat. Ich erinnere mich auch noch sehr gerne an die erste Oktoberwoche 1988. Ist schon so ein bisschen her, ne? So 20 Jahre, ziemlich genau, in Lange-Selbold, als ich im Zuge der Jugendevangelisation dort zum Glauben kam. Ja? Es war am Samstagabend, also ich könnte das Datum jetzt in der ersten, könnte ich nochmal nachlesen, habe ich jetzt nicht gemacht, könnte man sogar noch rekonstruieren. Ja. So wichtig sind manchmal Daten und Orte. Und wir merken, das ist ganz real in unserer Geschichte und in der Heilsgeschichte. Und wir merken auch, diese Botschaft von Haggai ist ganz persönlich adressiert. Zwei Personen sind ganz direkt angesprochen. Gott will, dass sein Wort persönlich gehört wird von konkreten Personen zu konkreten Zeiten. Und er kennt uns, er kennt die Adressaten und er nennt sie uns auch. Und Erweckung kommt nicht einfach so. Weder bei Luther noch hier bei Haggai. Gott redet in konkreten Zusammenhängen, wie auch bei ihm. Haggais hebräischer Name bedeutet Festtagsfreude. Vielleicht wurde er an einem großen Feiertag geboren. Das wüssten wir gerne mehr. Wissen wir aber nicht. Aber wir können mithören bei Haggai, wenn Gottes Reden für uns zur Erfahrung wird, will er uns Festtage gestalten und Freude bewirken. Gottes Wort lesen, Gottes Wort hören, Gottes Wort anhören, über Gottes Wort sprechen, ist keine lästige Pflichtübung. Es ist Freude pur. Der ewige Gott redet mit dir und mir heute und immer wieder. Ich weiß, manche, die schon klein auf das schon mitbekommen haben, ich nicht, bin da später dazu gekommen, sagen ja, ach, war ein bisschen nervig früher. Aber diese Prägung in der Jugend, die Prägung in der Kindheit, die ist so gut und so wertvoll, dass das wichtiger ist als dieses andere, was vielleicht auch bei manchen mitspielt, bei mir nicht. Ich kam später erst zum Glauben. Und ich merke selbst, wenn ich immer wieder Predigen vorbereite und den Text zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal lese, wie gut mir das selber tut. Wie gut es ist zu wissen, dass der ewige Gott mit mir heute redet, dass er da ist und dass er das jeden Tag neu tut. Dann tut es auch durch diese 12 kleinen Propheten. Die heißen nicht deswegen klein, weil sie unbedeutend sind, sondern weil die Botschaft kürzer ist. Ja, die hatten die Verkündigung so kurz gehalten, dass sie sich eine Schriftrolle geteilt haben. Deswegen kleine Propheten. Und die heißt in der hebräischen Bibel strich die 12. Und hier bei diesen mit kleinsten Propheten, also was das trifft, und als einer dieser Kurzbriefe hat er 4 Predigten gehalten, die alle genau datiert sind. Und wir schauen uns heute die erste an vom 29. August. Und wenn ich nochmal kommen darf, dann die vom 2. Oktober 520 dann auch noch. Der historische Hintergrund zum Propheten findet sich in den Büchern Esra und Nehemia. Ab Esra 1, Vers 1 geht los. Und da erkennen wir, Gott redet und wirkt nicht von ungefähr. Gott hat schon viel früher damit begonnen. Haggais Fall begann die Erweckungsgeschichte mit dem gottlosen persischen König Kyros. Gott, und das finde ich so tröstlich, wenn ich manchmal meinen Chef und meine Arbeitgeber und die ganzen denke, wirkt und erweckt und gebraucht, wen er will. Auch die ganz Großen und die ganz Mächtigen dieser Welt. Im Moment haben wir eher so den anderen Eindruck, wenn wir gucken, ja, aber das gilt trotzdem und gilt auch für unsere Zeit. 539 vor Christus nahmen die Perkyros dem Zweiten die Stadt Babylon kampflos ein. Na und, könnte man sagen, ja, von wegen. Die Herrschaft über die damalige Welt ging endgültig vom Babylon auf das Persische Reich über. Mit Kyros kam eine völlig andere, neue, liberalere, humanere Politik. Es dauerte gar nicht lange und er ließ ein Gesetz verkünden, das alle gefangenen Völkern erlaubte, in ihre jeweilige Heimat zurückzukehren. Das gab es nicht unter Babylon, da sind sie nämlich genau verschleppt worden, weg von ihrer Heimat. So auch die Juden. Aber was ein Zufall, könnte man sagen. Was für ein Zufall. Nein, natürlich nicht. Gott hat es so vorgesehen, Gott hat es so geplant und der Prophet Jeremia hatte mitten im Gericht das schon lange vorher angekündigt. Gott lenkt die Weltgeschichte zugunsten seiner Heilsgeschichte, hier mit seinem Volk Israel. Gott drückt sozusagen den Reset-Button, er führt zurück und führt in eine neue Zukunft. Was für eine großartige Geschichte. 40.000 Männer plus Frauen und Kinder, um die 200.000 Juden machen sich auf den Weg und kehren aus Persien zurück in ihre Heimat. Aber das waren nicht alle. 70 Jahre Babylon waren offensichtlich nicht nur schlimm. Viele blieben auch dort. Sie hatten sich heimisch eingerichtet. Die wollten gar nicht zurückkehren und sich wieder in Gottes Geschichte in der alten Heimat einbinden lassen. In Klammern, zwei Generationen später kam der Schreiber des Buches Esra und mit ihm sind nochmal viele gekommen und mit Nehemia 10 Jahre später auch nochmal einige. Also die zwei Generationen später haben dann teilweise wieder andere Entscheidungen getroffen, nicht so wie ihre Eltern. Das vielleicht auch noch zu ermutigen. Aber die waren bequem, waren nicht dabei. Die anderen, das ist so wunderschön, sind mit Namen genannt. Es gibt lange, lange Aufzählungen in Esra 2 und 8 und auch in Nehemia 7. Keiner wird von Gott übersehen oder vergessen. Alle, die sich zurückher aufgemacht haben, sind wichtig. Und das ist auch eine ganz ermutigende Botschaft für dich und für mich. Gott führt Namenslisten und Buch über jeden, der sich bewegen und erneuern lässt. Ich finde und fand und finde, ja, wir sind hin und her gerissen, diese langen Auflistungen von Namen oft ein bisschen sehr langweilig. Und ich lese ja so in ein, dreiviertel Jahren die Bibel durch und die meisten Namenslisten sind da entsprechend bei mir gestrichen, in dem, was ich durchlese. Es ist aber ein bisschen schade, weil das so deutlich zeigt, Mensch, jeder ist wichtig. Na klar, jeder von uns kennt Mose, natürlich kennen wir auch Josua, wir kennen die großen Propheten wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Aber da sind ganz viele Leute aufgezählt, die auch dabei waren, die es wert waren, in dieses heilige Buch Gottes hineinzukommen, die sich zur Verfügung gestellt haben und die da aufgezeichnet sind. Und dann kann man sehen, wie wichtig und wertvoll die Gott sind. Sie sind es wert, in die entsprechenden heiligen Bücher entsprechend reinzubekommen. Und das ist doch eine großartige Botschaft, auch für jeden von uns. Ich weiß, ich lese immer noch oft drüber, ja, aber es ist doch faszinierend, wie viele Menschen das doch sind. Dass es nicht nur der Mose und der Josua war oder hier nur Zerubbabel und Jeschua, sondern viele andere, die sich gebrauchen ließen. Und das macht uns auch Mut, Mut für uns selber, dass wir da auch dabei sein dürfen und dass wir Gott wichtig sind. Und für diese erste Generation der Heimkehrer war ja alles kaputt, bestand kein Zweifel. Als erst inmitten aller Ruinen soll der Tempel wieder aufgebaut werden. Der stand für die Gegenwart Gottes und für die richtige Art und Weise, mit ihm in Beziehung zu treten. Und damit begann die Erneuerung. Auf den Grundmauern des alten salomonischen Tempels, 70 Jahre vorher zerstört, wurde nun der sogenannte zweite Tempel errichtet. Und was war das erste, was gebaut worden ist? Der Brandopferaltar. Da schließt sich jetzt natürlich der Kreis zu Buße und zu Luther am Anfang. Denn hier kann man den Opferdienst endlich wieder begehen, den Gott durch Mose seinem Volk angewiesen hatte und die all die Jahre im Exil nicht möglich gewesen ist. Hier am Altar wurde Buße und Vergebung empfangen. Und uns Christen weist natürlich dieser Altar auf Christus und sein Opfer am Kreuz entsprechend hin. Wir werden daran erinnert, dass wahre Reformation und jede geistliche Erneuerung ehrliche Buße und Inanspruchnahme von Vergebung benötigt, die Gott ein für allemal, Christus und sein Sühneopfer geschaffen hat. Eine Schlüsselverse dazu, 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Wenn man genau liest, merkt man, die Zeitform ist hier vollendete Gegenwart. Der einmal gelegte Grund am Kreuz wirkt hinein in die Gegenwart und sogar in die Zukunft. Es ist nichts, was einmal geschehen ist und abgeschlossen ist. Ja, das auch. Aber das wirkt hinein in heute, in hier und jetzt und sogar in das Morgen. Ja, es gibt keinen anderen Grund, der gelegt ist, außer Jesus Christus. Damals, heute und morgen. Wenn sich jetzt den Dienstbeginn von Jesus anschaut und genauer auf Johannes den Täufer blickt, was hat Johannes der Täufer gemacht am Anfang? Er hat zur Buße gerufen. Er hat immer wieder zur Buße gerufen. Die Juden kamen zu Johannes, wurden getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Dann erst wurden sie aufgefordert, der Buße würdige Frucht zu erbringen. Erst dann. Und die ersten Predigten von Jesus selbst, man hört sie relativ selten im Gottesdienst, kann es aber nachlesen in Matthäus 4, da macht er genau das Gleiche am Anfang. Am Anfang genau das Gleiche wie Johannes der Täufer. Er ruft zur Buße auf, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Auch in Oberesichheim habe ich hier geschrieben, aber auch in Bruchköbel dürfen wir uns daran erinnern, der beste Start für einen neuen Aufbruch ist Buße über das vergangene Handeln, die damit verbundene Schuld. Das ist keine besonders populäre Botschaft. Das Wort Buße und Schuld taucht in vielen Predigten gar nicht mehr auf. Aber es ist der Schlüssel dazu. Der Schlüssel dazu, mit der Vergangenheit abzuschließen. Und ich habe neulich in Altenhassler über Dank gepredigt und verbunden mit dem Dank über das, was wir da erlebt haben, was wir vergeben haben, was wir vergeben konnten, gibt es auch eine großartige Gelegenheit, damit fröhlich abzuschließen, dankbar zu sein für das, was wir erlebt haben, an Schuld vergeben haben, was wir dadurch gelernt haben, wo wir dadurch weitergekommen sind und versöhnt zu sein. Und wer versöhnt ist und Schuld hinter sich gelassen hat und dankbar dafür ist, der ist frei. Der hat die Hände frei für die Zukunft. Der ist nicht mehr gebunden durch den Blick zurück, sondern der kann nach vorne schauen mit der Freude, mit der Versöhnung, mit der Vergangenheit, mit der Dankbarkeit für das, was er gelernt hat, mit der Freude darauf, was Gott weiter dadurch entsprechend in der Zukunft vorhat. Und so ist es hier auch. Für die ganze Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns. Und so war es damals auch mit dem Tempel. Es brachte ja nicht zurückzugucken, oder nur zurückzugucken, alles kaputt, sondern die Hand frei zu haben durch die wieder eingesetzte Buße am Brandopferaltar, die Hände frei haben, den Tempel wieder neu entsprechend aufzubauen. Und der Tempel, vor sich spricht immer von den drei Geschenken, die Gott den Menschen gemacht hat, die er dann weggenommen hat durch das Gericht. Und der Tempel ist ja einer von denen. Und die Emotionen bei diesem Tempelaufbau, die sind kaum zu beschreiben. Kapitel 2 und 3 von Esra erfahren wir mehr drüber. Das war eine kollektive Euphorie. Das war der Neubeginn schlechthin. Gott wohnt bei uns. Lautes Weinen der Trauer, freudiges Lachen über die Einweihung des Tempels. Extreme Reaktionen auf das Heilswirken Gottes. Total authentische, bewegende Szenen, emotionale Szenen, die sich dort abspielen. Aber es kam ja erstmal nur zu diesem kleinen Anfang mit dem Brandopferaltar. Es kamen Dämpfer, Widerstände. Es meldeten sich Freiwillige, die keine Juden waren und für den Tempelneuaufbau disqualifiziert waren. Die hatten zwar auch den Gott und Vater, aber eben nur als einen unter vielen anderen Göttern. Die durften also nicht mitarbeiten. Dann wurden die böse, am Unruhe gestiftet, das Volk beim persischen König angeschwärzt, eine Schmutzkampagne begonnen und so weiter. Und irgendwann war es zu viel Opposition. Und das gute Werk, das mit Gottes Hilfe begonnen hatte, kam zum Erliegen. Nochmal, obwohl es richtig angefangen hatte. Sie hat mit dem Brandopferaltar angefangen, alles richtig gemacht. Dann kamen die Widerstände und nichts. 16 Jahre lang ruhten die Werkzeuge am Tempel. Die Zeit nutzte man, um das eigene Haus zu bauen, private Existenzen aufzubauen. Ja? Die getäfelten Häuser zeigen an, da ging es auch nicht nur um das Überleben, das war ja sicherlich notwendig, sondern da ging es auch schon in Richtung Luxus. Ich glaube, das kennen wir auch von den Prioritäten her und stehen auch in der Gefahr. Das ist der Beruf, die Familie, die Freunde, die Schule, die Uni, für die Jüngeren, die erste eigene Wohnung, das erste eigene Auto, der Sport, die Musik oder was immer auch wichtiger werden als die Gemeinde. Und am Ende wird die Gemeinde immer bedeutungsloser. Ja? Und wenn die Propheten nicht gekommen wären, dann wäre das so weitergegangen. Das wäre so weitergegangen. Die Gemeinde wird bedeutungsloser, das Haus Gottes wird weniger wert. Der Besuch des Gottesdienstes wird geringer. Der Hauskreis, der Jugendkreis lässt nach. Und so weiter. Ist für uns, denke ich, auch eine große Gefahr in der Zeit, wenn wir mal die Nach-Corona-Zeit bekommen, ob wir wieder die guten Angewohnheiten von früher wieder alle entsprechend bekommen. Oder ob man sich vielleicht doch bequemer ist und dann der ein oder andere sagt, ach, bei uns 10.30 Uhr, jetzt 10 Uhr, ich kann mir das auch live anhören. Ich muss nicht unbedingt die Gemeinschaft suchen. Auch für uns eine Herausforderung, denke ich, ganz aktuell in Corona-Zeiten. Deswegen schön, dass ihr da seid und auch in Nach-Corona-Zeiten. Hier setzt genau die Verkündigung von Haggai an, mit dieser heute immer noch aktuellen Botschaft. Sein Auftrag ist, das Volk aus der geistlichen Lethargie und den falschen Prioritäten herauszurufen und zum Fortsetzen der Erneuerung zu mobilisieren. Ja? Den guten Anfang weiterzumachen. Wie sieht das aus? Wie funktioniert es? Wenn wir von einem Reset reden wollen, was muss ich denn für Systemkomponenten anpacken? Was brauche ich für so einen Start? Und das Schöne ist hier eine sehr einfache, strukturierte Predigt. Ich konnte sie sogar spontan zusammenfassen, dass die Antworten sind drin in der Predigt. Nehmen wir uns noch ein paar Minuten Zeit. Es hatte richtig gut angefangen. Wie so oft bei Neuanfängen. Die Euphorie ist da. Jetzt doch so ernste Worte. Gottes Unzufrieden über die falsche Zufriedenheit seines Volkes. Das macht er doch nur, um sie und uns heute wachzurufen. Wir von Erweckung und Reformation reden, doch nur in dem Maße nötig, wie Gott mit uns unzufrieden ist. Und die sind nur möglich, wenn er uns dies aufzeigt. Schon Nehemia, ich glaube, die meisten kennen die Geschichte sogar von der Kinderstunde an, wer dabei gewesen ist. Eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Lehrt uns etwas später, wer Mauern bauen will, das wird oft nicht mitgelesen, muss zuerst lernen, über Ruinen zu weinen. Ganz am Anfang von Nehemia. Nehemia war leidenschaftlich unzufrieden mit den Zugeständnissen in Jerusalem. Nehemia beginnt mit dem Bekenntnis der Schuld des Volkes. Auch er. Bestimmte Dinge erkennt man immer wieder in der Bibel. Nehemia beginnt mit dem Bekenntnis der Schuld des Volkes und seiner eigenen Familie, wo er persönlich nichts falsch gemacht hat. Er ist ja schon im Exil geboren. Und durch das Verletzen der guten Gebote Gottes durch das Volk. Dann kehrt er um und tut Buße für sich und für das Volk. Erst dann beginnt die Geschichte, die wir so gerne in der Kinderstunde erzählen. Die wunderbare Gebetserhörung, wenn er mit dem entsprechenden König spricht, nach Jerusalem darf und die Mauer wieder aufbauen darf. Ja, aber der Beginn war weinen über Missstände, Buße tun, beten, Gebetserhörung erleben und dann erst kam er hin. Wundern wir uns nicht, wenn Gott uns auf Missstände und falsche Prioritäten in unserem Leben hinweist. Das ist notwendig, damit unser geistliches Leben wieder gesund wird, so wie hier bei Haggai. Und zweitens merken wir, Gott handelt souverän. Wir können diese Erweckung nicht machen, nicht in Bruchköbel, nicht in Oberessigheim. Wir können sie nur zulassen oder wir können sie verhindern. Der eigentlich Handelnde ist Gott. Er gebraucht dazu Menschen wie dich und wie mich. Aber er handelt. Und wir müssen merken, dass wir es mit Gott zu tun haben, dass durch diesen Haggai Gott zu uns spricht. Und am Ende wird es natürlich Gott zugeschrieben, dass das Volk erweckt und erneuert wird. Erneuerung lässt sich von Anfang bis Ende nur mit Gott erklären. Aber, das ist auch gut, Gott nimmt uns mit und nimmt uns hinein in unsere mündige Verantwortung. Und wir sehen, zwischen dem Reden und Erwecken Gottes steht der notwendige Gehorsam der Zuhörer. Gehorsam ist nichts anderes als der Glaube, der umsetzt, was er für richtig erkannt hat, weil er Gott voll und ganz vertraut. Es geht nicht ohne Gehorsam. Neuerung geschieht da, wo sich Menschen von Gott bewegen lassen und den nächsten Schritt des Gehorsams tun. Wir hatten mal bei uns einen Hauskreis und Thomas und ich, Thomas Zell, ich hatten diskutiert, was wichtiger ist, Gehorsam oder Vertrauen. Und ja, Ulrike hat das natürlich auch angehört. Dann haben wir eine Predigt von Charles Stanley gehört. In Charles, das ist eine sehr sehens- und hörenswerte Sendung eines älteren, reifen Mannes aus Amerika. Und er sprach dann so über die wesentlichen Elemente des Glaubens. Und er fing mit dem Gehorsam an. Guckte Ulrike mich an und sagte, na, siehste. Ich dachte, ja, natürlich, Gehorsam ist wichtig. Und dann sagte er natürlich als zweites, es gibt noch ein ganz wichtiges Element, das ist Vertrauen. Ich wurde natürlich deutlich größer in meinem Stuhl, als er dann dazu ausführte. Und man irgendwo merkte, es waren längere Ausführungen zum Vertrauen als zum Gehorsam, dass es einmal zusammengehört und zum Zweiten, dass es das, wie soll ich sagen, das Beziehungsmäßigere ist. Das Vertrauen ist ja etwas, was man gerne hat, was man aus der Beziehung herauskommt. Natürlich ist Gehorsam die Grundlage davon, gar keine Frage. Ja. Ich muss Gottes Wort gehorchen, ich muss es hören, ich muss es annehmen für mich. Aber der Beziehungsausdruck, das Zusammenleben, das ist das Vertrauen, dass Gottes richtig gut mit mir meint, dass das, wozu ich gehorche, richtig gut für mich ist, dass es nichts Besseres gibt. Und so merke ich mir schön diese Episode und erzähle sie auch gerne vom Gehorsam und Vertrauen. Sie gehören zusammen. Aber der Ausdruck der Beziehung, das richtig Schöne, das ist das Vertrauen. Nochmal, das geht nicht ohne Gehorsam. Gar keine Frage. Und Gottes Souveränität geht hier einher mit Gnade und Güte, macht uns zum Mündigen gegenüber, Ausdruck des Vertrauens, und lässt uns die Freiheit, uns für oder gegen Gottes Wirken zu entscheiden. Hier ist Gehorsam gefragt. Und das Wunderschöne an dieser Geschichte, erstens ist sie natürlich echt und hat sich gespielt, das Volk, nicht nur der geistliche Leiter, nicht nur der weltliche Leiter, klar, die beiden auch und die beiden vorne ran, aber das ganze Volk ließ sich Herausforderung und das ganze Volk hat gebaut. Ja, das hat was genutzt. Nach 16 Jahren Schauen nach dem eigenen Haus, nach 16 Jahren Rennen für die eigenen Dinge, nach 16 Jahren aus dem Blick bekommen des Tempels, nach 16 Jahren kommen diese beiden Zweien im Auftrag des Gottes und sie nehmen das ganze Volk mit. Warum betone ich das so? Es gibt oft Umkehr in der Bibel. Man liest von großartigen Königen wie Hiskia oder Josia. Und danach fragt man sich, was war danach? Danach war es so schlimm wie vorher, weil das Volk nicht dabei war. Das Herzen des Volkes war nicht dabei. Und hier in dieser Geschichte wird das ganze Volk mitgenommen. Und es funktioniert, die setzen sich in Bewegung. Und was passiert? Gott erweckt sie in Bewegung setzen. Sie tun es und Gott erweckt sie dabei und sie bauen. Und bei der Mauer war es doch später ähnlich. Auch da war das in der Bewegung, in dem Tun, in dem sich zur Verfügung stellen, da passiert's und da ist Gott auch mitten dabei. Und wo das Handeln Gottes mit dem Gehorsam des Menschen zusammentrifft, da geschieht was ganz Großes und entsteht etwas Neues. Da entsteht eine tiefe Beziehung, eine tiefe Vertrauensbeziehung, aus der heraus auch neue Dinge möglich sind. Und daraus heraus ist auch die Möglichkeit einfach da, Häuser wieder neu aufzubauen. In Oberesichheim denken wir ganz physisch über dieses Haus nach, was da entsprechend steht. Und ich sage immer wieder, mittlerweile steht es auch in den Protokollen drin, es geht hauptsächlich um das geistliche Haus. Ja? Natürlich können wir physische Häuser bauen und wir sollten auch physische Häuser bauen, wir sollten auch was dafür tun, dass die Leute gerne in unsere Häuser hineinkommen. Gar keine Frage. Aber das geistliche Haus, das entscheidende Haus. Und wir brauchen auch keinen Tempel mehr wie damals und keinen Brandopferaltar mehr. Aber wir brauchen diesen inneren Menschen, diesen Heiligen Geist, der in uns wohnt, den wir zum Wirken kommen lassen, den wir nicht blockieren lassen wollen. Und daran bauen wir gemeinsam. Und dann kann man natürlich auch den Blick heben zu den physischen Dingen, die uns entsprechend umgeben. Die physischen Dinge sind anfassbar, sind greifbar. Das war das Schöne damals. Sie konnten sehen, was sie gebaut haben. Sie konnten den Fortschritt gehen. Sie konnten das einweihen. Sie konnten sich dran freuen. Dieses Geistliche sieht man nicht immer, aber man sieht es in den Auswirkungen, in unserer Umgebung. Das Traurige ist, manchmal sieht man es natürlich auch nicht. Wir hatten ein Erlebnis im Urlaub, wo ich ziemlich ungeduldig war und ziemlich unfreundlich umgegangen bin mit meinem Sohn. Und Da haben wir natürlich alle drei dann gesagt, dass das nicht geistlich war und nicht richtig war. Und das stimmte auch. Und ich habe auch um Vergebung gebeten. Und wenn wir ab und zu über Dinge sprechen, dann wird mir das jetzt ab und zu nochmal erzählt. Und je später mir das erzählt wird, desto froher bin ich eigentlich drüber, weil da gibt es nichts Neues zwischendurch. Ja? Da gibt es also nichts, was zwischendurch noch irgendwo dann da war. Und deswegen lächle ich dann schon so ein bisschen, wenn ich das jetzt als Negativbeispiel höre. Vielleicht höre ich es auch irgendwann nicht mehr. Ich hoffe nicht, weil es dann was Neues zu erzählen gibt, was nicht mit Christus zusammen war, sondern weil es einfach dann nichts gibt. Ja, das gibt es, diese Rückschläge. Die gab es dann später hier auch. Aber auch da gilt Vergebung, Buße tun, Gott wieder neu gehorchen und ihm wieder neu vertrauen und das Haus eben weiterbauen. Das Haus eben gemeinsam weiterbauen. Und das Schöne auch, wenn jetzt hier nicht viele sitzen, es ist was total Gemeinsames. Es ist etwas, der geistliche Leiter macht mit, der weltliche, gut, den haben wir jetzt hier natürlich nicht, ja, und alle anderen auch. Und glaube ich, so funktioniert das auch. Und so hat es auch funktioniert, weil das ganze Volk, weil alle gemeinsam sich in Bewegung haben setzen lassen. Und das ist die große Herausforderung, denke ich, in unseren Gemeinschaften, dass alle sich bewegen lassen. Auch wenn es nicht so passt, auch wenn der Vorhang, der Fußboden, was auch ganz praktisch nicht so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle, dann tatsächlich auch gemeinsam weiter dran zu arbeiten und sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und hier wurde ganz sichtbar ein Tempel draus. Man konnte sehen, hören, anfassen, was Gottes Wort bewirkt. Und ich ermutige uns alle gemeinsam in Bruchköbeln, Oberessigheim, das auch zu tun und das Gott zuzutrauen und sich Gott zur Verfügung zu stellen auf Basis seines Wortes. Ich bete noch. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist, dass du uns ansprichst durch dein gutes Wort, durch Haggai, der mitten hineinspricht, eigentlich in die Gegenwart 520 vor Christus, aber auch mitten hineinspricht in unser Leben. Schenk, dass wir das zulassen, uns davon bewegen lassen, vermotivieren lassen und gemeinsam das tun, was möglich ist, das, was wir tun können, um dein geistliches Haus zu bauen, dir den Rest zu überlassen. Amen.